Also danke für die Einladung. Ich freue mich natürlich, weil wie gesagt, ich beschäftige mich mit dem Thema lang. Damals war das die erste Arbeit in der Philosophie überhaupt und da wurde man natürlich total schief angesehen. Und deswegen bin ich froh, dass es sowas gibt wie dieses Universitätsseminar, sodass das Thema Simulation langsam in den Universitäten breiter Fuß fasst, weil ich glaube oder ich hoffe, aber ich denke, das ist in dem Seminar auch schon deutlich zur Sprache gekommen, aber ich hoffe nach dem Vortrag vielleicht nochmal mehr, dass man sieht, wie die Simulation die Wissenschaft komplett umkrempelt. Das ist eigentlich mein Thema heute. Wenn ich von Simulation spreche, dann spreche ich immer von einer bestimmten Art von Simulationen, eigentlich der Mutter der Simulationen. Das ist die numerische Simulation partieller Differentialgleichung, die auch von John von Neumann, aber auch schon auf frühere Versuche per Hand praktisch Differentialgleichungen auszurechnen, zurückgeht, teilweise bis in die Zeit von Newton und Galilei. Das ist auch so der Kern der Simulation, also das, was man heute unter Computational Science versteht, ist in der Regel numerische Simulation partieller Differentialgleichung. Dazu gehört die ganze Strömungsdynamik, also Klimaforschung, aber auch in den Ingenieurswissenschaften oder Crashtests und diese ganzen Dinge. Dazu gehört viele Simulationen in den Ingenieurswissenschaften, hatte ich gerade gesagt, und in den Naturwissenschaften. Und das ist so der Kern eigentlich der Simulation. Und das ist auch, wird glaube ich auch relativ deutlich werden in dem Vortrag, so vom Wissenschaftsverständnis dieser Simulationen kann man eine sehr schöne Tradition, deswegen finde ich das philosophisch auch sehr interessant, des deterministischen Weltbildes anhand dieser Simulation nachvollziehen. Denn wir haben es immer noch mit klassischen deterministischen Simulationen oder Ansichten zu tun, die teilweise bis auf Newton zurückgehen, also ganz mechanistische Auffassungen von der Natur, die aber eben durch die numerische Umsetzung Themen aufgeworfen haben, wie Komplexität, Unsicherheit, das berühmte Stichwort Chaos, was kursiert in dem Zusammenhang und so weiter und so fort. Ich habe mich für die Klimaforschung entschieden, weil ich da einfach die meiste Erfahrung habe. Ich arbeite da ziemlich eng mit dem Max-Planck-Institut für Meteorologie zusammen in Hamburg, die das deutsche Klimamodell beisteuern zu dem IPCC-Prozess, die Klimaerwärmung für das Jahr, für die nächsten Jahrzehnte auszurechnen. Ich denke, das ist hinreichend bekannt. Es gibt 20 IPCC-Modelle, die sind zertifiziert und autorisiert, überhaupt diese Berechnungen vorzunehmen. Und das deutsche Modell ist eins davon, das heißt ECAM. Zu dem werde ich was erzählen, werde auch wirklich den Code zeigen und ein bisschen einsteigen in diese Simulationsform. Klima ist aber noch aus zwei anderen Dingen absolut interessant. Klimaforschung basiert auf der Wettersimulation. Also die ersten Klimamodelle waren im Grunde auch Wettersimulationsmodelle. Wetter ist einfach nur einen kürzeren Zeitraum von 3 Tagen, der berechnet wird. Hat ein bisschen andere mathematische Thematiken, aber die Grundgleichungen sind die gleichen, nämlich die Navier-Stokes-Gleichungen. Klima ist einfach über einen längeren Zeitraum, Hunderte, Tausende, Zehntausende von Jahren. Da braucht man natürlich auch entsprechend größere Rechner, weil einfach der Rechenaufwand sehr viel höher ist. Von daher ist die Klimamodellierung jünger als die Wettermodellierung. Und die Wettermodellierung geht wirklich auf die ersten Rechner, nämlich auf ENIAC und NORC zurück. Und ist auch von John von Neumann ziemlich forciert worden, weil es einfach ein sehr gutes Anwendungsbeispiel für seine Computer war. Und von daher ist das, wenn man sich wirklich mit Simulation beschäftigt und auch das sehr philosophisch machen möchte oder wissenschaftstheoretisch, wissenschaftsgeschichtlich, ist Klima eigentlich ein sehr gutes Paradebeispiel. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist, wenn Sie sich mit Wissenschaftsgeschichte ein bisschen auskennen, als im 16., 17. Jahrhundert angefangen wurde, Experimente zu machen, war es ja auch nicht so, dass am Anfang gleich so ein standardisiertes experimentelles Setting vorgeherrscht hätte. Und eine ganz ähnliche Situation haben wir eigentlich mit der Simulation. Also Simulation ist im Moment so ein bisschen Wilder Westen nach wie vor. Es gibt ganz verschiedene Simulationsarten. Sie hatten schon ein paar, glaube ich, hier mitbekommen. Agentenbasierte Simulationen, es gibt Monte Carlo Simulationen, deterministische Simulationen, die ich vorstelle. Es gibt zelluläre Automaten, die kann man unter Simulationen zählen. Es gibt genetische Algorithmen, ist immer die Frage, ist das noch Simulation oder ist das nicht Simulation? Also es gibt ganz viele verschiedene Simulationsarten, die wenig miteinander zu tun haben, weil die Konzepte ganz unterschiedliche sind. Und es gibt aber auch jetzt zum Beispiel in der deterministischen Simulation ganz unterschiedliche Arten der Herangehensweise, um zu simulieren. Also zum Beispiel über, was die Klimaforschung macht, über, also einfach die Berechnung des, also die haben Berechnungsgitter, andere haben finite Elemente-Methode, also da gibt es ganz verschiedene Rechenmethoden, um damit umzugehen. Und da gibt es bisher noch keine Standardisierungen, keine Vereinheitlichungen, zum Beispiel wird versucht, die Zelle zu simulieren im Moment in der Biologie. Da macht jedes Institut seine eigene kleine Zellsimulation, die sind überhaupt nicht miteinander kompatibel. Die Klimaforschung ist von daher, genau wie die Astronomie das im 16. oder 17. Jahrhundert war, die Leitdisziplin, weil sie die Simulationswissenschaft par excellence ist und weil sie praktisch allein aufgrund des soziopolitischen Drucks von außen und dieser internationalisierten Ausrichtung, aber auch ihres Themas, was global ist, dazu gezwungen ist, Standardisierungen zu machen, die weltweit einzigartig sind. Ich werde auf das Thema am Schluss ein bisschen eingehen. Und man kann, glaube ich, da ganz gut feststellen, das ist auch das Thema, mit dem ich mich gerade beschäftige, ziemlich stark, wie eben so ein neues Instrument oder eine neue Methode im Laufe der Zeit langsam standardisiert wird. Ich meine, die Simulation ist jetzt 50, 60 Jahre alt. Damals gab es natürlich nur vereinzelte Simulationen und sehr rudimentär, das würden wir heute nur noch belächeln, was damals gemacht worden ist. Heute wird die Simulation sehr weitgreifend eingesetzt. Es gibt zu allen Theorie- und Experimentierdepartments jetzt mittlerweile immer Computational Departments. Also man sieht es allein an der Umstrukturierung der Wissenschaft, welchen Einfluss die Simulation hat. Das sind die sogenannten Computational Sciences, die aber in allen naturwissenschaftlichen Bereichen und ingenieurwissenschaftlichen Bereichen Fuß gefasst haben. Mittlerweile werden sehr viele Experimente abgeschafft, weil man das simulieren kann. Das ist eine Entwicklung, die gerade die Philosophen sehr kritisch hinterfragen sollten, weil es wirklich die Frage ist, ob man das zulassen kann. Also wenn man simuliert, vertraut man seinen Theorien 100% und man vertraut seiner mathematischen Umsetzung der Theorie. Aber die Frage ist, und das ist auch mathematisch nicht geklärt, ab wann läuft eine Simulation ins Fiktive und wie kann ich das überhaupt überprüfen? Das sind alles Fragen, die nicht geklärt sind, weil es gibt selbst in der Mathematik keine Theorie der Simulation. Von daher gibt es auch, Simulation ist schmutzige Mathematik in Anführungszeichen, also das hat nichts mit reiner Mathematik zu tun, das ist angewandte Mathematik. Aber sie spielt natürlich heutzutage den dominanten Faktor, weil die analytische Mathematik eben keine Lösungsmöglichkeiten bietet für komplexe Probleme. Ich will über zwei Dinge, leider ist die PowerPoint-Präsentation auf dem Mac etwas, die Schrift sieht nicht so hübsch aus, aber ich hoffe, man kann es lesen und man weiß, um was es geht. Also ich möchte eigentlich zwei Themen heute besprechen. Das erste ist, ich selbst verstehe mich nicht so sehr, also ich habe angefangen mit Wissenschaftstheorie ganz klassisch und habe versucht, die Simulation wissenschaftstheoretisch von der Modelltheorie herzukommen, zu fassen, also Simulation als angewandte Modelle, habe dann relativ bald festgestellt, dass das nicht so weit trägt. Die meiste Simulation, deswegen bin ich auch froh über dieses Seminar, weil viele Tagungen oder Sektionen zur Simulation sind immer noch sehr wissenschaftstheoretisch und da kommt man ehrlich gesagt meiner Meinung nach nicht weiter, wenn man es rein wissenschaftstheoretisch klassisch auffasst. Von daher habe ich mich einfach entschlossen, dann auch in die Labore zu gehen, also wirklich zu den Klimaforschern und überhaupt mal in den Code reinzugucken. Also das hat, glaube ich, bis jetzt noch kaum jemand gemacht, sich mal die Codes anzusehen, mal zu gucken, was passiert da eigentlich. Und von daher habe ich mich für die Wissenschaftsforschung und für die Laborforschung entschieden. Das Problem, darauf gehe ich nur ein, dass es gar nicht so leicht ist, Laborforschung im Computerlabor zu machen. Und der zweite Teil des Vortrages wird sein über E-Science, also wie strukturiert die Simulation die Wissenschaft um, einmal epistemisch, aber einmal auch praktisch. Also was heißt das tatsächlich konkret? Ich habe am Anfang ein Bild gestellt, zwei Bilder gestellt, die beide wahnsinnig spektakulär waren. Das eine kennen Sie alle, ist Galileo, die Beobachtung der Mondphasen. Ups.
Keine Downloads vor allem zwischenzeitlich.
Okay. Ja. Haben wir sie da hübsch. Das sind die Mondphasen von Galileo, die er gemacht hatte, als er ein neues Instrument zur Verfügung hatte, nämlich das Fernrohr. Und das ist eines der ersten Bilder, wo ich sagen würde, da wird die Simulation professionell eingesetzt. Das ist ein sehr spektakuläres Bild, weil es den Vergleich von, ich glaube, 14 der wichtigsten Klimamodelle zeigt. Und dass diese Modelle miteinander vergleichbar sind und die Ergebnisse am Schluss dann in solchen Kurven aufgetragen werden können, ist ein Prozess von mehr als 30 Jahren Arbeit von Standardisierung. Da müssen die Referenzdatensätze, die erhoben werden, In dem Fall ist es ein riesiger Aufwand über Satellitendaten und andere Aufzeichnungsdaten. Die müssen ausgewertet werden und der ganzen Community zur Verfügung gestellt werden. Da müssen die Modellierungen, was eben verändert wird in den Modellen, das wird besprochen international in den Gremien von IPCC. Da müssen Tests gemacht werden, Evaluierungstests, die für alle diese Modelle gelten und so weiter und so fort. Da gehe ich später drauf ein. Das heißt, diese Kurve ist wissenschaftsgeschichtlich betrachtet wirklich einzigartig, weil sie nur nach wirklich diesen großen Aufwand, den die Klimaforschung gemacht hat, denkbar ist. Und so eine Kurve kann keine andere Disziplin im Moment vorweisen. Also weil es einfach diese vergleichbaren Modelle in anderen Disziplinen noch nicht gibt. Und von daher habe ich diese Kurve einfach an den Anfang gestellt. Das hat jetzt auch ein bisschen durcheinander gefahren. Ich wollte noch mal ganz kurz darauf hinweisen, dass wenn wir über Wissenschaftsforschung sprechen, also diesen Context of Discovery, der seit vielen Jahren so im Fokus der Wissenschaftsforschung, auch der Wissenschaftsphilosophie gerät, dann ist es gar nicht so einfach, im Computerlabor eben so Wissenschaftsforschung zu machen. Ich habe dieses schöne Beispiel von Bruno Latour, das Sie vielleicht kennen, aus der Büchse der Pandora, aus diesem Buch, wo er eben mit in den Urwald geht und guckt, wie da ihre Feldforschung entsteht und wie er nachvollzieht anhand der Handarbeit, die die Forscher machen, wie Referenz und wie Wissen entsteht. Das Problem mit dem Computer, mit den Simulationen ist, dass man in die Institute geht und man sieht im Grunde nur noch Computer, man sieht Leute vor Computer sitzen, ich weiß nicht, bestellt er eine Pizza, macht er gerade Wissenschaft, ist es, wenn er ein Wissenschaftler ist, ein Physiker oder ist es ein Klimaforscher oder ist es ein Biologe, also man kann in keinster Weise mal erkennen, was diese Wissenschaftler eigentlich tun, weil, was der Computer natürlich auch vollzogen hat, ist, aus der Wissenschaft, die früher doch ziemlich großen Handwerk war, wo man nachvollziehen konnte, was so der einzelne Wissenschaftler machte und die sich durch ihre verschiedenen Praktiken unterschieden, ist natürlich alles mittlerweile gebündelt, weil alle nur noch vor Computern sitzen, so wie wir auch, und irgendetwas in diese Computer reinhacken und wir überhaupt nicht mehr wissen, was da eigentlich abgeht. Das heißt, selbst wenn man heute Wissenschaftsforschung zum Thema Simulation betreiben will, muss man das ganz anders machen, weil man ganz andere Beobachtungskriterien aufstellen muss, um damit umzugehen. Man wird allein anhand dieses Bildes sehr schnell feststellen müssen, man muss in die Computer reingucken. Anders geht es nicht, weil es spielt sich wirklich alles in den Computern ab. Wenn man dann weiter fotografiert, das ist alles das Max-Planck-Institut für Klimaforschung in Hamburg, das ist das deutsche Klimarechenzentrum. Man fragt dann, ja, und wo sind denn diese Modelle? Diese Modelle passen im Übrigen alle auf einen USB-Stick. Ich habe das auch dann auf dem USB-Stick in meinem Handtäschchen mit nach Hause getragen, das Klimamodell. Also es ist nicht so schwer, man kann es schon schleppen. Aber es braucht natürlich diese riesigen Rechner, damit es überhaupt berechnet werden kann. Und auch das spielt sich in Computern ab. Man guckt da nicht rein, dann sieht man so Kabel und dann blinkt manchmal was. Aber man weiß überhaupt nicht, was passiert da eigentlich und was treiben die Wissenschaftler da eigentlich. Am Schluss landet es dann alles in diesen Datenarchiven. In Hamburg stehen 8 von diesen sogenannten Datensilos, wo die Daten gespeichert werden. Weil wir es natürlich auch nicht mehr irgendwie mit ein paar Megabyte Daten zu tun haben, sondern das geht in den Terra- und Petabyte-Bereich rein. Das sind unvorstellbar große Datenmengen. Und die sind alle abgeschlägt in diesen Magnetspeicherbändern, die ein Roboter raus- und einlegt und die alle 2 Jahre auch gelöscht werden. Löschen heißt wegschmeißen. Man schmeißt sie wirklich physisch weg und überschreibt und schreibt dann das, was einen interessiert, auf die neuen Bänder drauf. Das Problem ist nur, dass in den gleichen Datenformaten, das ist ein Net-CDF-Datenformat, sowohl die Messdaten liegen als auch die Simulationsdaten. Und die sind natürlich beliebig austauschbar. Und wenn ich jetzt in meiner Datenbank einen falschen Eintrag machen würde, dann wüsste ich nicht, ist es jetzt eine Messung gewesen oder war das eine Simulation? Und das ist natürlich aber auch bewusst gemacht, weil man will ja beides auch austauschen. Und mittlerweile sind in den Messinstrumenten, gerade in den Satelliten, so viele Simulationsanteile, dass die um das Klimamodell, also um das künstliche Erdmodell, einen kleinen künstlichen Satelliten laufen lassen, um die Rückstrahlung zu messen, also die originelle, also originale, das, was der Satellit als Primärdaten misst, um das eben aus dem Klimamodell zu messen, um da irgendwie wieder Vergleiche herstellen zu können, weil die Sekundärdaten sind so theoretisch aufgeladen, dass man sie eigentlich von Simulationen kaum noch unterscheiden kann. Und das ist ein Trend, der sich in der Wissenschaft auch in vielen Bereichen aufzeigen lässt. Also diese Unterscheidung zwischen Messung und Simulation, wie wir das bisher gewohnt haben, wussten alle seit Kuhn, dass die Messung Theorie aufgeladen ist, aber nur in einem bestimmten Bereich und klar spezifizierbar über die Messtheorie. Aber so wie das heute mit Modell, also über Software natürlich aufgeladen ist, das ist einzigartig. Und diese Trennung, die wir klassischerweise aus der Philosophie kommen, machen zwischen Experiment und Simulation, ist de facto nicht mehr möglich. Also das, ich erzähle dann immer das schöne Beispiel von den Astrophysikern, die schwarze Löcher untersuchen, und natürlich kann man am schwarzen Loch nicht messen und sonstige Dinge machen. Und die haben jetzt die ersten Gravitationsdetektoren gebaut, wo sie die Gravitationswellen messen können. Es gibt 8 Stück auf der Welt, nur sie wissen ja nicht, was sie messen sollen. Und die Simulationen sind dermaßen hochgradig instabil. Das ist das einzig geschlossene Gleichungssystem. Das sind 10 partielle Differentialgleichungen, die halt von Einstein abgeleitet worden sind. Und die Simulationen, weil auch die Randbedingungen nicht klar sind und auch die Parameter nicht klar sind, sind absolut instabil. Also diese schwarzen Löcher umkreisen sich Millionen von Jahren und stürzen dann irgendwann zusammen. Und die können eine halbe Umdrehung simulieren und dann ist die Simulation schon komplett fiktiv und instabil. Und dann kriegen sie so Kurven raus, über deren Aussagekraft man wirklich spekulieren kann, nur weil man nicht weiß, ob das wirklich was aussagt. Es gibt 3 Kurven auf der Welt, die sie bisher erzeugt hatten. Und danach kalibrieren sie ihre Messinstrumente, weil sie nur die Kurven haben, um zu sehen, also wenn jetzt Ereignisse stattfinden, die sie messen, und wenn die jetzt genau dieser Kurve entsprechen, dann gehen sie davon aus, dass das tatsächlich ein kosmisches Ereignis war. Das heißt, da dreht sich die Wissenschaft um, die Simulation sagt, was man messen muss, und das kann, glaube ich, nicht so ganz, also das entspricht nicht unserem Verständnis von empirischer Wissenschaft. Und das ist in ganz vielen Bereichen so der Fall. Also das mag das exotischste Beispiel sein, aber das lässt sich in vielen Bereichen nachweisen. Am Schluss kommen in der Klimaforschung natürlich diese Bilder raus. Und Sie wissen, dass diese Bilder einen ganz, ganz großen Einfluss natürlich haben. Also da geht es um Milliarden Euro von Investitionen. Da geht es darum, dass wir alle mittlerweile nur noch als CO2-Verursacher gesehen werden. Also da ist, die haben natürlich einen gewaltigen Einfluss. Und es stellt sich schon die Frage, was für einen epistemischen Wert haben diese Bilder? Wie kann ich das überprüfen? Hat das mit unserer Auffassung von Wissenschaft überhaupt noch etwas zu tun? Und vor allem, glaubt man durch die Simulation doch ganz schön gewaltig in die Zukunft sehen zu können? Und diese Zukunftsseherei ist meines Erachtens eins der größten Problematiken, mit denen die Simulation behaftet ist, weil das wird mittlerweile ganz unhinterfragt hingenommen. Also man kann rationale Prognostik betreiben, wenn die Gleichungen stimmen, in einem bestimmten Vorhersageraum. Bei der Wetterforschung ist das mittlerweile von vor 20 Jahren 3 Tage auf 5 Tage erhöht worden. Das läuft mit 90%iger Wahrscheinlichkeit relativ gut bis zu 5 Tage, die Wetterprognose. Bei der Klimaforschung kann man nur spekulieren, da hat man natürlich nicht so gute Vergleichsdaten. Aber grundsätzlich diese Auffassung, dass man über Simulation in die Zukunft berechnen kann, plus, dass man mit Simulation optimieren kann. Etwas, was, glaube ich, in dem Seminar auch schon ziemlich deutlich zur Sprache kam, gerade wenn es um neue Materialien und Dinge geht, die wir bisher noch nie austesten konnten und damit noch nie Erfahrung sammeln konnten, das ist natürlich eine Entwicklung, die sollte meiner Meinung nach aus der Philosophie äußerst kritisch hinterfragt werden. Wenn man also jetzt sich mit Simulation auseinandersetzt und wirklich versucht, in die Labore zu gehen. Und das muss jetzt nicht nur die Klimaforschung sein, das kann die Zellbiologie sein, das kann die Ingenieurswissenschaften sein, das können ganz viele Bereiche sein, weil überall simuliert wird. Dann kann man das, also muss man das meines Erachtens so machen, dass man sich mit den Theorien und der Mathematisierbarkeit und das, was tatsächlich in der Mathematik, in den mathematischen Modellen drinsteckt, von den Theorien auseinandersetzt. Dieses eine Bild ist immer mein Lieblingsbild, weil da sieht man im Bild schon die Mathematik an. Also dieses Bild ist sozusagen ein mathematisches Bild. Es zeigt auch das genau, was in den Simulationen tatsächlich simuliert wird. Das ist ein sogenanntes eindimensionales Energiebilanzmodell von Arrhenius, über 110 Jahre alte Theorie, der schon damals diesen Treibhausgaseffekt vorausgesagt hatte. Das heißt, wenn die Einstrahlung größer ist als das, was die Abstrahlung ist, dann heizt sich einfach das Klima auf. Das ist ein ganz altes Modell, das auch funktioniert und auch ganz gute Voraussagen trifft. Und das ist das Modell, was jedes Klimamodell am Schluss anstrebt. Diese Bilanz, dieses Gleichgewicht oder Ungleichgewicht, je nachdem, im Klimamodell am Ende herzustellen über Berechnungen. Warum ist das ein mathematisches Bild? Wir haben es mit einem klassischen Zwei-Körper-System zu tun. Klassisch in dem Sinne, wenn ich hier eine Differentialgleichung notiere, um dieses Verhältnis zu beschreiben, dann ist sie auch noch lösbar, weil ein Zweikörpersystem immer ein lineares System ist. Das heißt, das kann ich auch analytisch lösen, dieses System von der Gleichung her. Es ist hochgradig idealisiert. Natürlich sind das perfekte Kugeln, das nehme ich auch so an. Deswegen konnte Kepler natürlich auch die Umlaufbahn einigermaßen gut berechnen, weil er natürlich davon ausgegangen ist, dass die Erde komplett rund ist, die Sterne komplett rund sind, dass der Mittelpunkt komplett im Mittelpunkt ist. Also das sind mathematische Denkweisen, die natürlich in die Theorie und auch damit in die Welt implementiert werden. Das ist etwas, was mich ziemlich interessiert, weil die Frage ist, inwieweit wir heute die Welt mehr und mehr aus mathematischem Fokus sehen letztendlich. Dann diese ganz symmetrische Aufteilung, das ist so typisch mathematisch, weil letztendlich, wenn man das Programmieren oder auch die Mathematik dazu schreiben will, muss man alles extrem periodisieren, man muss es möglichst linearisieren, wenn das machbar ist, man muss es ganz symmetrisch machen, weil wenn man das symmetrisch machen kann, dann kann man sich die Hälfte sparen, in dem Fall muss ich nur eine Seite ausrechnen und invertiere sie dann auf die andere Seite rüber. Hier muss ich überhaupt nur ein Viertel ausrechnen von der ganzen Sache und so weiter. Und das findet sich alles in den Modellen wieder. Das sehen wir hinterher nicht mehr, weil dann werden die Modelle, ich gehe nochmal auf das vorige Bild, wenn ich es schaffe, dann werden die Modelle auf so schöne Grafiken und so gemappt. Aber alles, was Sie hier sehen an Gestalt und so, das ist alles durch die Grafik reingekommen. Das Einzige, was aus der Simulation selbst stammt, ist die Farbverteilung, die die Temperatur in dem Fall angibt. Das heißt, das muss man sich als erstes bewusst sein, dass diese ganzen, und das gilt für die Biologie und für alle Bereiche, also wie viel Idealisierung steckt in diesen Modellen, damit sie überhaupt mathematisierbar sind. Und diese Idealisierungen sind teilweise gewaltig. Also ein Beispiel erzähle ich, da komme ich aber später drauf. Irgendwann hat man dann festgestellt, also Sie sehen auf dem Bild auch überhaupt kein Klima. Also da ist keine Atmosphäre, kein gar nichts auf diesem Bild hier. Irgendwann kam dann Bjerknes und meinte, so geht das nicht, wir müssen das Klima selbst, er hat dann einen berühmten Aufsatz geschrieben, das Klima oder das Wetterproblem vom Standpunkt der Physik und der Mechanik aus betrachtet. Und genau das sind unsere Klimamodelle bis heute. Also sie haben ein rein mechanisches Bild, das sind 5 partielle Differentialgleichungen, um die Mechanik des Klimas, also die Bewegung, da werden fiktive Massenelemente angenommen, auf die wirken Kräfte und die bewegen sich und die erzeugen halt dann, je nachdem, Drucklagen oder Wind oder Bewegung in dem Klima. Also das Klima wird als reines Bewegungsphänomen aufgenommen, deswegen kann ich es mit der Strömungsdynamik auch relativ gut darstellen. Das ist auch etwas, was bisher nicht hinterfragt ist. Also ist das Klima wirklich nur ein rein mechanisches, strömungsdynamisches Phänomen oder ist es nicht noch ein bisschen mehr? Das ist so eine typische Darstellung, wie man dann mit diesen Prozessen umgeht. Wenn man dann die relevanten Prozesse identifiziert hat, dann kann man eben sagen, das hat Bjerknes eben gemacht, okay, ich brauche im Grunde nur den Wind, ich brauche den Luftdruck, also vom Wind brauche ich natürlich die 3 Richtungen, woher er kommt, also wir haben es hier mit einem dreidimensionalen Modell zu tun, Luftdruck, Feuchte und noch etwas, was ich jetzt vergessen habe. Und dann kann ich komplett das Klima beschreiben. Und das sind die Differentialgleichungen, die bis heute der Motor der ganzen Klimamodelle sind, die auch das Klima antreiben letztendlich, also die diese Bewegung überhaupt da reinbringen in das Klimamodell. Was man dann macht, ist, diese 5 Differentialgleichungen sind viel zu kompliziert, die kann man nicht mehr ausrechnen. Es gab den verrückten Versuch in den 20er Jahren, die per Hand auszurechnen, für ein sehr einfaches Problem, für eine einfache Wetterlage. Das war mein Eingangsbild, das ich gezeigt hatte. Das hat Richardson versucht zu machen, für ein ganz grobes Gitter und für wirklich nur eine einfache Drucklage, die er berechnen wollte, auch nur in einer Fläche. Und er hat dann einen Luftdruckabfall von 145 Hektopascal vorhergesagt, nach 6 Wochen Berechnung per Hand. Und tatsächlich war es aber nur 1 Hektopascal, also da hat er sich ein bisschen vertan. Das hatte verschiedene Gründe, er hatte schlechte Anfangsdaten, das war der eine Grund. Er wusste aber auch nicht, das hat erst John von Neumann festgestellt, dass man gewisse Bedingungen einhalten muss, was mit der räumlichen und zeitlichen Diskretisierung zusammenhängt, die er einfach nicht wusste, das sind die sogenannten Stabilitätsbedingungen. Also man muss natürlich das Wetter dann berechnen. Also für mich ist die Simulation einfach die numerische Simulation einer analytischen Lösung, die man nicht kennt. Also man muss etwas approximieren, das sind immer nur Approximationen. Also die analytische Lösung gilt für den kompletten Lösungsraum, also für alle raumzeitlichen Punkte. Ich kann aber nicht alle raumzeitlichen Punkte simulieren, ich kann nur einzelne Punkte simulieren, je nachdem, wie schnell mein Rechner ist. Aber diese einzelnen Punkte, die ich simulieren kann, ist nie die exakte Lösung. Es gibt dann die Theorie oder das Verständnis, das geht durch die ganze Simulationswissenschaft, dass je schneller meine Rechner sind, desto feiner kann ich mein Berechnungsgitter machen und desto näher komme ich an die exakte Lösung ran, desto näher approximiere ich sie. Wir haben im Klima eine Gitterweite von 500 Kilometern für große Skalen. Im Moment für kleinere Skalen, also zeitliche Auflösungen, haben wir eine Gitterweite von 110 Kilometern. Man glaubt, dass man vielleicht bei einer Gitterweite von ungefähr einigen Zentimetern sich an die exakte Lösung annähert. Das wird wahrscheinlich nie der Fall sein, weil die Rechner jetzt schon am Explodieren sind, weil sie viel zu heiß werden, um das überhaupt zu machen. Wir hatten eben Alan Garra, der den Supercomputer für IBM entwickelt, auf diesem blanken Sekulokvium, und die sind einfach an die physikalischen Grenzen der Rechner, stoßen die. Es ist aber auch aus anderen Gründen zu hinterfragen, ob das tatsächlich der Fall ist, weil ich kann natürlich nicht mehr beweisen, dass diese Lösung, meine approximierte Lösung, sich wirklich stetig an die exakte Lösung annähert. Dieser Beweis ist nicht führbar. Das heißt, es wird dann der sogenannte Diskretisierungstest gemacht. Ich verdopple meine Gitter, ich halbiere meine Gitterweite, und wenn die Lösung dann ein bisschen genauer wird, dann gehe ich davon aus, dass sie konvergiert. Das ist aber selbst unter den Mathematikern, die sich mit Simulation beschäftigen, also das ist nicht ernst zu nehmen, dieser Test. Das ist aber der Standardtest in den Simulationswissenschaften. Das heißt, was muss ich aber machen, um das dann praktisch letztendlich zu simulieren? Ich muss die Differentialgleichungen in Differenzengleichungen umwandeln. Das heißt, ich muss sie für diskrete Raumzeitgitter berechenbar machen. Da geht schon sehr viel verloren. Auch da gibt es verschiedene Verfahren, das machen zu können. Und da geht auch sehr viel praktisch schon Interpretation und wie auch immer rein. Damit müsste man sich auseinandersetzen, wenn man sich mit Simulation auseinandersetzt. Und natürlich ist das dann auch eine andere Form von Gleichung. Das hat mit den Differentialgleichungen in dem Sinn auch konzeptionell nicht mehr so viel zu tun, weil es geht im Grunde nur noch um Massenerhaltungsgleichungen. Also das ist das Bild da unten. Was fließt in so ein Volumen, was ich berechne, was ich über diese Rechenpunkte an den Ecken definiert, rein in mein Volumen, und was fließt raus? Und so berechne ich praktisch das Gitter. Also fließt diese Feuchtigkeit, dieser Massenpunkt, der eine gewisse Feuchtigkeit hat, bleibt der da drin oder geht der praktisch raus in das nächste Volumen rein? Wenn sich jetzt so ein paar von diesen Massenpunkten in so einem Volumen bündeln, dann heißt das, da entsteht vielleicht eine Wolke in dem Zusammenhang und so weiter und so fort. Also so wird letztendlich dieses Klima dann auf dem Computer erzeugt. Diese Diskretisierung, ich habe hier das Beispiel von den IPCC-Reports, da sieht man das ein bisschen. FAR meint the first assessment report, second assessment report und so weiter. Also der vierte, wir sind heute im fünften oder im vierten? Im fünften, glaube ich, oder im vierten Assessment Report, der 2007 veröffentlicht worden ist. Und dann sieht man, wie die Auflösung, also das soll Europa sein. Ich meine, da sind Löcher so groß, also Sie müssen sich vorstellen, das heißt zum Beispiel für Luxemburg oder Österreich gibt es nur einen Temperaturwert, der berechnet wird. Wie aussagekräftig ist das denn? Mittlerweile müssen schon 10 oder 20 Temperaturwerte sein für Österreich. Also das ist auch zu hinterfragen, vor allem wenn man sich diese Grafik anschaut. Das ist mit einer sogenannten T21-Berechnung Gitterauflösung gemacht. Das ist also die gröbste mit 500 Kilometer und das ist schon die doppelte mit 250 Kilometer. Und dieses Sturmtief zeigt sich halt nun mal erst in dieser höheren Auflösung. Das heißt, was heißt es aber epistemologisch, ist das da drin in den Daten oder wo kommt auf einmal dieser Sturm her in dieser größeren Auflösung? Was entdecke ich, wenn ich noch höher auflöse? Dann gibt es die schöne Praktik in der Simulation, wo man vermutet, dass sich mehr Prozesse abspielen, die Auflösung höher macht. Wenn ich aber die Auflösung nicht höher macht, werden sich auch diese Prozesse nicht abspielen. Gewisse Strecken über dem Atlantik tut sich gar nichts, da wird die Auflösung sehr grob gerechnet, während auf gewissen Strecken, wo der Golfstrom ist, wird sie sehr detailliert berechnet, dann sehe ich aber auch mehr. Und dieses Verhältnis ist noch in keinster Weise irgendwie erforscht oder reflektiert. Wissenschaftler, das muss ich an der Stelle auch sagen, machen das, weil es machbar ist. Das ist eine meiner Erfahrungen, wenn man mit denen spricht. Sie machen nicht, weil sie darüber groß nachdenken, sondern es ist einfach machbar. Sie sparen sich Rechenzeit. Man weiß doch, da am Golfstrom passiert mehr, da am Atlantik tut sich ja nichts, und dann macht man das einfach. Und von daher denke ich, braucht es wirklich Philosophen, die sich damit ein bisschen auseinandersetzen. Wenn man dann in diese Gitterbox reinguckt, weil natürlich, also ich meine, wenn man nur so eine große Gitterbox hat, die so groß ist wie Luxemburg, ist das wenig aussagekräftig. Alles, was also durch das Berechnungsgitter durchfällt, im wahrsten Sinne des Wortes, muss parametrisiert werden. Das heißt, die Klimamodelle bestehen heute zu 90% aus Parametrisierung und diese ganze Dynamik, über die immer gesprochen wird, wenn man von Klimamodellen auch in der Wissenschaftstheorie spricht, nämlich die Differentialgleichung, das ist nur noch der Motor im Grunde. Der wirkliche Aufwand der Forschung und auch der Programmierung steckt in der Parametrisierung. Das heißt, alles, was unterhalb der Gitterauflösung sich vollzieht, und ich meine, das sind wir, das sind aber auch so Dinge wie Seen, die Einfluss auf das Klima haben, oder die Alpen, die ja auch einen gewissen Einfluss wahrscheinlich auf das Klima haben und so weiter. Also alles, was unterhalb dieser Auflösungsgrenze ist, das muss parametrisiert werden. Und selbst die Wolken sind immer noch Parametrisierungen, und die Wolken sind einer der wichtigsten Klimafaktoren. Parametrisierung heißt aber, das muss praktisch über das ganze Modell gemittelt Annahmen getroffen werden. Also ich erzähle dann immer diese schöne Geschichte von den Fischen im Ozeanmodell. Also man simuliert mittlerweile Fische im Ozeanmodell, weil Fische man will CO2-Haushalt des Ozeans simulieren. Fische fressen Plankton speichert CO2. Wenn das Plankton auf den Boden sinken würde, vor allem in den tieferen Regionen, wäre das über Jahrhunderte gespeichert, dieses CO2, was wir natürlich gerne hätten. Wenn es aber von so einem Fisch gefressen wird, dann wird es bald wieder ausgeschieden und gelangt wieder schnell in die Atmosphäre hinauf. Das heißt, Fische, Garnelen werden simuliert, gewisse Arten von Fischen und auch Walen, glaube ich, werden simuliert und verschiedene Arten von Plankton wird simuliert. Die werden praktisch simuliert, um diesen CO2-Haushalt detaillierter und detaillierter zu machen. Also das ist eine Entwicklung, auf die gehe ich später noch ein. Diese Klimamodelle werden voll von Sachen. Das waren früher nicht mal Ozeane drin. Die konnte man, weil man keine Rechenkapazität hat. Heute sind Ozeane drin plus Fische. Und in 20 Jahren werden da unglaublich viele Fische sein. Nur, was ist ein Fisch im Klimamodell? Ein Fisch ist nichts anderes als eine über die kompletten Ozean gemittelte Änderungsrate, die eben über einen bestimmten Term da eingeschrieben wird. Man kann es auch so sagen, dass es im Grunde sich um eine Fischsuppe handelt, die da simuliert wird. Weil sie ist natürlich über den kompletten Ozean gemittelt, dieser Fisch. Und genauso sind wir als Menschen komplett gemittelt über das Modell. Und in dem Sinn ist alles komplett gemittelt. Es regnet auch immer in den Klimamodellen, weil natürlich auch die Wolken komplett gemittelt sind über das ganze Klimamodell. Und irgendwo regnet es immer. Gemittelt auf das ganze Klima regnet es halt dann immer. Also das sind so Effekte, da muss man dann sich auch wirklich mit den Forschern unterhalten. Das erzählen die auch nicht in der Öffentlichkeit natürlich, weil das ist nicht unbedingt das, was sie dann auch in der Presse wiederfinden wollen. Aber das hat mit der Mathematik zu tun. Also es sieht dann hinterher immer so schön bunt und nach Welt aus, aber das hat natürlich mit Welt. Also diese simulierten Bilder sind einfach Bilder von Theorien und das sind hochgradig mathematisierte Theorien und man muss diese Bilder sich genau anschauen. Das heißt, Parametrisierung ist das, was mittlerweile auch in der Wissenschaftsforschung oder wenn man sich mit Simulationen befasst, in den Mittelpunkt gerät, weil eben die Modelle zu 90% aus Parametrisierungen bestehen. Und Parametrisierung heißt nichts einfach. Und Parametrisierung ist aber etwas, also was die Klimaforscher sagen, damit wollen sie eigentlich gar nichts zu tun haben, aber sie müssen natürlich 90% ihrer Arbeit reinstecken, weil sie wollten eigentlich am liebsten alles First Principles, sprich Newton, haben. Also wenn die Gitterauflösung hinreichend genug wäre, können sie ihre ganze Parametrisierung rausschmeißen. Das heißt aber auch, dass sie wirklich glauben, dass sie mit 5 Differentialgleichungen den Zustand der Welt berechnen können. Ich meine, das ist Laplace pur. Das ist aber wirklich, wenn man sich unterhält, die Vision. Und dann heißt es immer, ach, hätten wir nur irgendwie, könnten wir das mit First Principles machen. Weil natürlich zum Beispiel jetzt für den Ozean mit den Fischen, nochmal um das Beispiel aufzugreifen, oder Plankton, man hat ja nur punktuelle Messungen. Das heißt, ich habe für den ganzen Ozean nur vielleicht an 5 Standorten Messungen zum Thema Plankton-Fisch-Verhältnis. Und das setze ich aber jetzt für meinen kompletten Ozean ein, ohne zu wissen, wie ist die Konzentration der Fische, wo bewegen die sich, wo fressen die besonders viel Plankton. Also das sind natürlich auch, also man muss aus einer Punktmessung eine globale Aussage treffen, weil es natürlich global gemittelt ist im Modell. Und das ist eine der ganz großen Schwierigkeiten, was die Parametrisierung anbelangt. Das sind die sogenannten semi-empirischen Parameter in den ganzen Modellen. Und die treten sehr, sehr häufig auf. Nicht nur in der Klimaforschung, sondern grundsätzlich. Also Parametrisierung und überhaupt die relevanten Parameter herauszubekommen, zum Beispiel auch in der Wolke, was so eine Wolke überhaupt ausmacht, das ist der große Forschungsanteil in diesen Simulationswissenschaften. Ich habe das in der Zellbiologie ein bisschen mitverfolgt. Die Zelle ist noch wesentlich komplizierter als das Klima. Die haben erstens keine First Principles, also da gibt es keine Differentialgleichungen, also Standard-Differentialgleichungen, um die Zelldynamik zu beschreiben. Und die Zelle ist ein wesentlich komplexerer Prozess auf wesentlich mehr Ebenen, als es eben das Klima ist. Und was sie im Moment machen, ist ein Programm aufzustellen, weltweit die Parameter herauszufinden und sie zu messen, um in 10 bis 20 Jahren wirklich ernsthafte Simulationen zu betreiben. Das Problem in der Zellbiologie ist nur so, das ist halt sehr von der Industrie dominiert. Das heißt, jeder sitzt auf seinen Daten und gibt die nicht raus. Das heißt, sie werden nie wie in der Klimaforschung, wo das alles internationalisiert und offen ist, sie werden im Grunde es nie so schaffen, die Zelle zu simulieren. Auf der anderen Seite ist ein Unternehmen oder ein Institut nicht dazu in der Lage, weil da ist der Aufwand viel zu groß, um diese Parametrisierung herauszufinden. Also auch das ist ein ziemlich interessanter Bereich. Meines Erachtens werden die in die gleiche Richtung gehen wie die Klimaforschung und deswegen finde ich, ist sie auch eine Vorreiterrolle. Sie werden so etwas wie IPCC gründen, um dann praktisch gewisse Daten frei zugänglich zu machen, um ihre In-Silico-Zelle zu simulieren, weil sie dringend brauchen, weil die ganzen Modellorganismen, das funktioniert alles nicht mehr so gut. Ich arbeite eben mit dem Max-Planck-Institut zusammen, das ist von dem Johann Feichter, mit dem ich eng zusammenarbeite, er hat das Aerosol-Modell gemacht, was auch in vielen Modellen weltweit eingesetzt wird. Und das ist letztendlich die Wolke, was davon übrig bleibt im Klimamodell. Es ist einfach nur gewisse Prozesse, die Änderungsraten, die da reinkommen. Wenn man sich dann wirklich mal den Code anschaut, dann ist eine Sache ziemlich interessant, mit der ich mich auseinandersetze, die auch, denke ich, philosophisch ganz interessant ist. Das mathematische Modell, das sind all die Terme, die jetzt in so einem Klimamodell drinstehen. Also wir reden jetzt nur von der Parametrisierung, nicht von den Differentialgleichungen. Da stehen tausende von diesen Termen drin. In dem Fall, man kann es ein bisschen schlecht sehen, geht es um die Wolke. Also ich habe mir die Wolkendatei angeschaut und es geht um einen kleinen Prozess, nämlich wann schmilzt das Eis in der Wolke und wann fängt es an zu regnen. Das muss entsprechend parametrisiert werden, da müssen Annahmen getroffen werden. Und dieses QMLI ist praktisch der Ausdruck, der symbolische Ausdruck für diese Schmelzrate. So hat man das bisher traditionell 400 Jahre in den Wissenschaften hingeschrieben. Heute mehr, als das vielleicht vor 400 Jahren der Fall war. Aber das sind so klassische Gleichungen, wo man Änderungsraten hinschreibt. Also die Schmelzrate nimmt zu, dann nimmt aber dafür das andere ab und so weiter und so fort. Und so setzt sich das zusammen. Nur dieses mathematische Modell und die symbolische Darstellung muss jetzt umgesetzt werden in Code und in numerische Darstellung. Und das ist das absolut Neue. Also das ist etwas, was erst mit den Computern und mit der Simulation in die Wissenschaft reinkommt. Und was meines Erachtens gemacht wird, ist, dass wahrscheinlich im Laufe der nächsten 20 Jahre 100% des wissenschaftlichen Wissens, was eben in solchen symbolischen Darstellungsformen dargestellt wird, muss in solche Codes umgesetzt werden. Doch das sind wiederum Transformationen. In dem einen Klimamodell sieht die Umsetzung so aus, in dem anderen Modell sieht sie halt etwas anders aus. Wie will ich das überhaupt noch vergleichen? Also wo ist da die Vergleichbarkeit auch der Modelle? Auf der anderen Seite, wenn alle denselben Code hätten, wären es ja dieselben Modelle, dann könnte man sie sich auch sparen. Also die Modelle unterscheiden sich nur noch durch diese unterschiedliche Codierung oder die unterschiedliche numerische und programmtechnische Interpretation dieser Terme. Und das ist etwas, da hat noch keiner reingeguckt. Es ist auch interessant, sich mal anzugucken, wie das in früheren Modellen, also ich hatte vor 1,5 Jahren Tsiokuro Manabe eingeladen nach Berlin, der hat das erste Klimamodell letztendlich geschrieben, auf sein Modell gehen sehr viele andere Klimamodelle zurück und er hatte natürlich aufgrund der mangelnden Rechenkapazität, er kam ein Jahr nach Zorn von Neumanns Tod nach Princeton und hat dann diese Numerical Weather Group übernommen und damals haben die natürlich diese ganzen Umsetzungen anders gemacht. Und man müsste im Grunde so etwas wie eine Modellarchäologie betreiben. Nur diese alten Codes sind natürlich irgendwie verschwunden. Die hat natürlich keiner gesammelt. Laborbücher sammelt man. Und dann ist man froh, wenn man eins entdeckt in irgendeinem Nachlass. Und es wäre wirklich an der Zeit, diese alten Codes zu sammeln. Ich hatte das mal vorgeschlagen, einem Professor aus Princeton das zu machen. Aber ob die das machen, weiß ich nicht. Weil man kann dadurch, aber man braucht natürlich, weil wenn sie nur diese, also das ist jetzt... Also das, was hier rot unterlegt ist, ist die Übersetzung dieses einen Termes. Also so sieht es dann in etwa aus. Man muss es explizieren. Also da kann ich einfach nur den Term Schmelzrate hinschreiben und da muss ich explizit sagen im Modell, was passiert. Wir haben uns mal die Mühe gegeben, das aufzudröseln. Und deswegen würde ich behaupten, Simulation ist Storytelling. Also was die Wissenschaft macht, ist Storytelling mit mehr und mehr. Das heißt, ich muss genau reinschreiben, wie viel verfügbares Eis ist vorhanden, welche Temperaturänderung ist vorhanden, also wie ändert sich die Temperatur in meiner Zeitschrittweite. Wie ist die Zeitschrittweite? Also geht es um Minuten, Sekunden oder Stunden? Also wie berechne ich das? Klimamodelle werden im 20-Minuten-Takt berechnet. Wie ist die Dicke der Schicht, in der sich da mein Eis befindet? Ist es jetzt eine sehr dicke Schicht oder eine dünne Schicht? Wie ist die Sublimationswärme, die natürlich freigesetzt wird, wenn das Eis anfängt zu schmelzen? Wie ist die Verdunstungswärme? Und wie ist die spezielle Feuchte der Umgebung? Und wenn ich das alles in etwa weiß, dann weiß ich, dass es irgendwann zum Regnen anfängt. Wenn ein gewisser Threshold überstiegen ist oder wenn er eben nicht überstiegen ist, dann fängt es nicht an zu regnen. Und so baut sich letztendlich die komplette, das habe ich nicht da, die komplette Wolke auf. Also da stecken viele von diesen ganzen Parametrisierungen drin. Ich zeige das Bild einfach nur, das ist das Klimamodell. Also das sind 262 Files. Der Wolkenfall ist nur einer davon. Man kann sich das auch so anschauen. Wenn das Klimamodell berechnet wird, und wir sprechen nur vom Atmosphärenmodell, fängt man vorne an. Welche Reihenfolge die Dateien haben, auch das ist... der eine sagt, wir berechnen erst die Wolken, der andere sagt, nee, wir müssen erst mal den Schnee berechnen. Also wer legt das fest? Die Natur macht das irgendwie anders. Das glaube ich, wissen wir. Das heißt, diese zeitliche Diskretisierung, die in die Wissenschaft reingetragen wird, auch in die Biologie im Übrigen, seit es Simulation gibt, gibt es überhaupt nicht zeitlich aufgelöste Experimente. Also diese zeitliche Diskretisierung, wann was kommt, diese serielle Idee, die der Computer reinbringt in die Wissenschaft, das zeigt sich hier ganz deutlich. Wenn Sie das dann noch parallelisieren müssen, dann kommt man wirklich in die Petrouille. Und es gibt weltweit nur 3-4 Leute, die das wirklich parallelisieren können. Man fängt also an, man hat seine Messdaten, initiiert das Modell mit den sogenannten Batch-Files, ruft dann die Hauptdateien auf, lässt es durchlaufen, rechnet dann irgendwann die Parametrisierung, rechnet also das Ganze durch. Für eine Zeitschrittweite 20 Minuten, am Schluss kommt ein Wert raus oder Werte raus für mein Gitter. Die setze ich vorne wieder rein und das wiederhole ich 100 Millionen Mal oder 100.000 Mal, wenn ich jetzt zum Beispiel 100.000 Jahre Klima berechnen will. Sie wissen alle, da sind Fehler und Rundungen drin und das ist ja das Fiese an diesen Simulationen, die summieren sich auf und dann weiß ich eben nicht mehr, ist meine Simulation stabil oder ist sie nicht stabil. Aber diese ganze Art der Berechnung ist auch bisher noch nicht hinterfragt worden so richtig. Also ist das wirklich... Also das setzt immer voraus, dass wir von einer stetigen Entwicklung ausgehen und dass es gegen eine exakte Lösung konvergiert. Und diese Idee von Stetigkeit und Konvergenz muss im Zeitalter der Simulation neu hinterfragt werden. Also das wäre Aufgabe einer Philosophie der angewandten Mathematik. Das ist das Klimamodell. Ich kann es auch so zeigen, dass es dann wie diese ganzen Sachen aufgerufen werden. Um es noch ein bisschen komplizierter zu machen, die Differentialgleichungen werden im Spektralraum gerechnet, weil ich dann die Stabilitätsbedingungen weglassen kann. Das heißt, ich muss Fourier-Transformationen über meinen Gitterraum laufen lassen, hin und her rechnen und so weiter und so fort. Auch das wird praktisch gelöst, dieses Problem. Ich habe mir eben diese eine Wolkendatei, die eine der wichtigsten Dateien in der Parametrisierung sind, angeschaut. Das ist die hier. Weil sie einfach so schön plakativ ist. Also es ist einfach schön, Wolken kennt jeder, über Wolken zu reden. Das ist die Wolkendatei ein Jahr, glaube ich, das Flowchart-Diagramm, also wie die Prozesse durchlaufen werden, nur in dieser Wolkendatei. Wir haben uns dann eben dieses Berechnung des Wolkeneises angeschaut. Das ist ein ganz kleiner Prozess da oben. Wenn man dann reinzoomt in diese Flowcharts, dann kann man sich wirklich bis zu dem Code runterzoomen. Und das ist der Code, den ich eben vorher gezeigt hatte. Das ist der Code, den man dann zu sehen kriegt. Und jedes Modell hat eine mathematische Dokumentation. Also das mathematische Modell, da gibt es auch zu jedem, das ist auch völlig offengelegt in der Klimaforschung, die kann man einsehen, die sind meist über PDFs dann zum Modell dazugestellt. Und dann kann man eben gucken, wenn man das alles lesen und entziffern kann, wie sie an dieser Stelle eben diese Eisberechnung der Schmelzrate vornehmen im Modell und dann im Code, den kriegt man nur, wenn man die Leute kennt. Also da kann man nicht reingucken. Interessant ist auch bei Code, wer Code schon mal angeschaut hat, da stehen Kommentare drin, da wird dann teilweise Bezug genommen, ich habe jetzt da leider kein Bild, Parametrisierung der Berechnung der Wolken, des Wolkeneises nach Lin et al. Science 1998, lalalala. Also da wird dann tatsächlich Bezug genommen auf die entsprechende Theorie, die man hier eingesetzt hat. Aber Sie wissen, dass Programmierer in der Regel schlechte Dokumentaristen sind. Das heißt, in den Modellen ist es sehr löchrig, was da drin steht. Aber für eine Modellarchäologie ist es natürlich sehr, sehr wichtiges Wissen. Es stehen auch die Autoren drauf. Es steht auch drauf, welche Teile man kopiert hat aus anderen Modellen. Weil natürlich macht man nicht immer alles neu. Man kennt, und auch das ist ganz interessant rauszukriegen, die Max Planck arbeiten sehr eng mit dem Hadley Center in Großbritannien zusammen und die tauschen sich schon mal die Codes aus. Wenn einer eine bessere Parametrisierung halt hat für irgendeine bestimmte Sache, dann tauscht man sich den Codes aus. Und diese ganze Codierung ist ja ein kollaborativer Prozess, der auch nicht so ganz nachvollziehbar ist. Es gab drei Leute auf der Welt, die praktisch ihre Atmosphärenmodelle noch komplett durchschauten, sagen sie, weil sie seit 30 Jahren nichts anderes machen, als sie zu programmieren. Die sind alle in Rente gegangen. Das Problem ist, so Modelle müssen auch getuned werden und die konnten das, weil da braucht man irrsinnig Erfahrung dazu. Und jetzt weiß man nicht so recht, was man eigentlich machen soll, weil die sind einfach weg, die Leute. Und die haben natürlich auch so ein bisschen herrschaftswissenmäßig ihr Wissen nicht immer so geteilt und man weiß eben nicht, wie man jetzt damit weiter umgehen soll. Das sind aber alles Dinge, die sind so off the record angesprochen. Ich zoome jetzt praktisch wieder raus aus dieser Wolkendatei und das hatte ich vorher gezeigt, dieses Bild. Also wir haben eben dann versucht, mal einen Prozess nachzuvollziehen, was das wirklich in der Programmierung heißt. Das kann man nur machen, weil man dann wirklich 4 Stunden mit dem Klimamodellierer da sitzt und der einem wirklich erzählt, was da drin steht, weil selber kann man das nicht nachvollziehen, weil diese ganzen, was jetzt ZCUNS ist, das ist einfach eine Definitionssache und das muss derjenige wissen, der das eben definiert hat. Vielleicht heißt dieselbe Variable in einem anderen Modell bedeutet etwas ganz anderes. Also zoomen wir wieder raus. Das war nur das Atmosphärenmodell, was ich gezeigt habe. Also das ist nur das Atmosphärenmodell. Das ist das Atmosphärenmodell von heute. Wenn Sie eins von vor 30 Jahren anschauen, sehen Sie, dass sehr viel weniger Dateien natürlich. Das ist ein sehr viel magereres Modell. Und das ist der Prozess, der stattfindet in der Klimaforschung und allen anderen Wissenschaften auch, die simulieren. Es kommt immer mehr dazu. Es kam Landmodell dazu, es kam Ozeanmodell dazu, es kam ein Aerosolmodell, als man feststellte, okay, Aerosole haben einen wichtigen Einfluss. Wie messe ich Aerosole? Das sind indirekte Messungen, das heißt, da muss schon ganz viel Modellannahmen in den Messdaten drinstecken, um überhaupt was rauszukriegen. Also das wird immer theoretischer oder immer aufgeladener, auch von den Messdaten, je weiter man in diesem Prozess voranschreitet. Und man braucht immer größere Rechner. Die Dateien werden immer größer, umfangreicher. Fehler in diesen ganzen Dateien zu finden, wird immer schwieriger, weil das sind natürlich ganz komplexe Sachen. Also diese Tausende von Terme durchzugehen, ob man da jetzt aus dem Plus ein Minus gemacht hat oder ob da ein Plus stehen müsste, ist es fast nicht mehr machbar. Das heißt, das entwickelt ein Eigenleben, die Simulation, dass man sagen muss, dass Simulationswissenschaften heute mit dieser ganzen Thematik im Grunde Verhaltenswissenschaft wird. Also Naturwissenschaft wird zum Verhaltenswissenschaft. Das stammt nicht von mir, diese Aussage, sondern von Bernd Mahr, einem Informatiker aus Berlin, der sich viel mit Modellen auseinandersetzt. Und der Computer wird zur Second Nature. Also ich will überhaupt verstehen, was in dem Computer abläuft. Ich will gar nicht mehr so sehr viel verstehen, vielleicht was draußen abläuft. Und wenn es draußen nicht passt, dann optimiere ich das draußen halt. Also in der Biologie sieht man das. Wir passen schon nicht mehr, weil die ganzen Modellorganismen sind so hoch spezifiziert, dass man mittlerweile, also ich hatte es gestern erzählt, Converging Technologies, for Human Enhancement. Damit wir halt passend gemacht werden, um in diese Modell zu diesen Modellorganismen oder wie auch immer dazu zu passen. Und das ist eine Entwicklung, die sieht man. Also Wissenschaft wird eine Verhaltenswissenschaft und sie wird zum Designwissenschaft. Also es wird mehr und mehr designed auf Basis der Simulation. Neue Werkstoffe, neue Moleküle, neue Zellen, neue Organismen, was auch immer. Selbst Geoengineering ist mittlerweile ein großer Begriff. Also man denkt, man hat begriffen, wie das Klima funktioniert. Und es ist auch finanziell lukrativ für manche Unternehmen. Und dann wird jetzt Geoengineering gemacht, im großen Ausmaße. Das ist eine Grafik, die zeigt, wenn man Modellarchäologie betreiben möchte, wie diese Modellfamilien zusammengehören. Also da sieht man so die Ursprungsmodelle. Hier ECAM taucht irgendwo auf oder MPI steht hier. MPI ist natürlich, das gibt es noch nicht so lange, in den 80er Jahren gegründet, also ein relativ junges Modell, was wiederum auf das ECMWF-Modell, das ist das European. Also viele Klimamodelle basieren auf Wettermodellen und viele Klimamodelle sind neu geschrieben. Und die auf Wettermodellen basieren, sind die besseren Modelle, hat man festgestellt. Also die sich Wettermodelle den Grundcode als Wetter, aus dem Wettermodell genommen haben und dann das praktisch spezifiziert haben. Worin, warum, weiß keiner. Aber es hat sich einfach im Laufe der Zeit rausgestellt. Das heißt, hier kommt die Erfahrung wieder rein, die man irgendwie über die Computer wieder rausdividiert hat. Aber es ist natürlich eine ganz andere Art von Erfahrung im Umgang. Also man muss als Wissenschaftler Erfahrung haben, aber natürlich ist das eine andere Art von Erfahrung. Was bedeutet das für die Wissenschaft im Gesamten? Ich habe das mal E-Science genannt. Ich finde den Begriff nicht so schön. Er kursiert im Moment vor allem in der Wissenschaftssoziologie sehr stark. Ich würde einfach von Computational Sciences sprechen. Es gibt eine neue Arbeitsaufteilung in diesen Computational Sciences. Es gibt Modellierer, wie zum Beispiel Max-Planck-Institut für Klimaforschung, denn dafür braucht man Geld. Also eine Universität kann kaum noch Modelle, vor allem große Modelle, schreiben, weil einfach die Kapazitäten und die Ressourcen nicht dafür da sind. Das heißt, da werden Differenzierungen in die Wissenschaft eingeführt, die vorher vielleicht nicht ganz so stark waren. Wenn man an Großforschung denkt, waren die natürlich schon immer vorhanden, aber die werden durch diese Modellierung auch stärker eingeführt. Dann gibt es sogenannte Nutzer von Modellen. Das heißt, die leihen sich Modelle aus, verändern die sich vielleicht auch ein bisschen auf ihre Fragestellung hin. Wenn die sich für Aerosol interessieren, dann werden sie das Modell in Richtung Aerosol verbessern und lassen dann ihre, wenn sie die entsprechenden Rechner zur Verfügung haben, lassen dann die Modelle laufen. Das ist auch Vertrauenssache. Also jedes Institut gibt nicht so unbedingt gerne seine Modelle heraus. Und bis vor 5, 10 Jahren war das völlig undenkbar. Heute hat sich das auch geändert im Sinne von der Open-Source-Idee, aber natürlich nicht jeder. Also da kann man nicht einfach hingehen und sagen, ich will jetzt mal das Modell haben. Da muss man sich akkreditieren und dann kann man mit dem Modell arbeiten und man muss auch offenlegen, was man gemacht hat. Und das ist mittlerweile auch eine neue Form in den Wissenschaften der Zusammenarbeit. Also ich kenne es nur vom Aerosol-Modell, das wird in 30 anderen Modellen eingesetzt, es wird modifiziert und man trifft sich einmal im Jahr und bespricht, was man geändert hat und dann wird in das Standardmodell, dass dann jedes Jahr fortgeschrieben wird, die besten Veränderungen reingenommen und die werden wieder allen zur Verfügung gestellt. Das heißt, da entstehen so neue Formen der Kollaboration und der Zusammenarbeit. Und dann, das sind meist die Unis, die sehr relativ arm sind, die sind dann die Nutzer der Daten, die versuchen dann aus den Daten irgendetwas noch herauszuholen, was man vielleicht vorher nicht gesehen hat oder was man mit neuen Annahmen da rein interpretieren kann. Also die Wissenschaft produziert Unmengen von Daten, und Datenauswertung und Datenretrievals ist eins der großen Themen in den Wissenschaften. Das wird auch mittlerweile halbautomatisiert gemacht. Und da ist ein Algorithmus mal geschrieben, der mag so gut oder schlecht sein, wie auch immer. Der wird dann über Jahrzehnte verwendet und führt Interpretationen durch. Das war zum Beispiel beim sogenannten Ozonloch der Fall. Die Algorithmen haben diese wahnsinnigen Ozonwerte rausgefiltert, weil sie für Fehler in der Messung hielten, über Jahre. Bis dann einer sich die Mühe gemacht hat, die Daten nochmal original anzugucken und feststellte, dass das vielleicht nicht ein Fehler ist, der automatisiert da einprogrammiert war, weil natürlich eine gewisse Fehlertoleranz gegeben ist, sondern dass das tatsächlich ein Phänomen ist. Und so wurde das Ozonloch entdeckt. Also das ist eine ziemlich lehrreiche und interessante Geschichte zum Thema Datenanalyse. Was man auch feststellen kann, das gilt nicht nur für die Klimaforschung, es gibt unterschiedliche Modelle. Also in der Klimaforschung gibt es den großen Streit zwischen den großen Modellen, die ich jetzt gezeigt habe, und den kleineren, den sogenannten EMICs, Models of Intermediate Complexity. Das ist auch institutionell bedingt. Also zum Beispiel das Potsdamer Klimafolgenforschungsinstitut macht diese kleineren Modelle und sie sagen natürlich, das sind die besseren. Und die Max Planck machen die großen Modelle und sagen natürlich, das sind die besseren Modelle. De facto ist es so, beide Modelle hängen voneinander ab und beide ergänzen sich sehr hervorragend. Das heißt, es gibt verschiedene Arten, mit dem Thema umzugehen. Das wird man sicherlich auch in der Biologie feststellen. Es gibt ganz große grobe konzeptuelle Modelle. Es wird sehr detaillierte Modelle geben und es wird dann so ein Mittel zwischen detaillierten Modellen und den großen Modellen geben. Der Unterschied ist, in großen Modellen werden die Prozesse möglichst genau berechnet. Die sind in kleineren Modellen parametrisiert, kommen die rein. Ich kann aber die Parametrisierung nur machen, wenn ich natürlich die Ergebnisse der großen Modelle habe. Also dadurch bedingen sie sich gegenseitig, auch wenn die sich gegenseitig die Köpfe in der Öffentlichkeit einschlagen, weil da geht es um Forschungsgelder. Also diese verschiedenen Klassen von Modellen werden öfters auftauchen in nächster Zeit. Das ist etwas sehr Einzigartiges eben in der Klimaforschung. IPCC wurde vor ungefähr 15 Jahren gegründet, hat die komplette Wissenschaftslandschaft synchronisiert in der Klimaforschung. Das heißt, die IPCC-Reports kommen raus und im Vorfeld, also Es werden praktisch, der IPCC-Report 2001 kommt raus, man trifft sich und berät zur selben Zeit schon die Änderungen für die neue Modellversion. Dann geht man in sein Institut, ändert sein Modell, das 20 Mal auf der Welt. Man muss jede Änderung testen, weil jede Änderung kann unglaubliche Folgen haben für das Modell. Werden die Tests gemacht, erst hausintern und dann werden die Modelle miteinander verglichen. Da gibt es mittlerweile große EU- und weltweite Projekte, um eben diesen Modellvergleich herzustellen. Das ist eben auch einzigartig in der Klimaforschung. Und wenn man dann glaubt, dass die Modelle hinreichend gut getestet sind, dann lässt man eben die Szenarien berechnen. Also was passiert, wenn wir den CO2-Ausstoß in den nächsten Jahren verdoppeln oder so. Und dann werden die Ergebnisse nochmal analysiert und verglichen und dann erst kommen die in diese Reports rein. Und das ist etwas, was wirklich einzigartig ist. Also dass diese ganze Klimaforschung im Grunde synchronisiert ist und durch diese Synchronisierung erst überhaupt dieses Instrument der Simulation anfängt zu beherrschen. Und beherrschen ist in Anführungszeichen zu sehen, weil da gibt es noch sehr viel Unabwägbarkeiten in diesem ganzen Prozess. Was man auch feststellt, was auch neu ist, es gibt dann diese Plattformen. In Deutschland ist es die Gruppe Modelle und Daten, wo praktisch die Modelle und die Daten, die so berechnet worden sind, zur Verfügung gestellt werden für die Community. Das sind die sogenannten Community-Modelle. Und auch das wird man in den anderen Wissenschaftsbereichen sicherlich über kurz oder lang feststellen. Also das ist etwas, was einfach, wo das Internet natürlich hilft. Das heißt, wenn ich mich hier akkreditiere, kann ich das Modell runterladen. Die Modelle sind, wie gesagt, die passen auf einen kleinen USB-Stick. Die sind vielleicht 20 Megabyte, also die kann ich wirklich runterladen. Aber ich brauche eben dann entsprechenden Zugang zu Rechnern, um sie laufen zu lassen. Und auch die Datensätze kann ich mir runterladen und kann meine Forschung machen, wie auch immer, in diesem Bereich. Also diese Communities, die werden zunehmen. Es gibt auch die ersten, also wer das SETI-Projekt kennt, wo auch die Privatnutzer mit einbezogen worden sind, da gibt es jetzt auch die ersten Klimaberechnungen für sogenannte Ensemble-Prognosen. Man hat festgestellt, wenn man natürlich mehrere Läufe macht und dann das statistische Mittel aus den Läufen nimmt, ist das Resultat genauer, als wenn man nur einen Lauf macht. Also ich meine, das weiß man, wenn man ein bisschen Mathematikverstand hat. Nur diese vielen Läufe, die kosten halt Rechenkapazität und die sind mittlerweile, werden da eben so ähnliche Projekte aus Oxford und jetzt das PIC hat eins aufgelegt, gemacht, um da eben die Endverbraucher mit einzubeziehen in diesen Bereich. Und das ist auch ein Trend, den man erkennen kann. Darüber gehe ich jetzt nicht ein. Und was man versucht ist, das ist jetzt das US-amerikanische Modell. Also was auch ein ganz, und das ist wirklich ein Trend, der ist sehr kritisch zu hinterfragen. Ich kann natürlich als ein Wissenschaftler überhaupt das Ganze nicht mehr, also ich weiß gar nicht. Also ich bin angewiesen natürlich auf die anderen Teile des Modells, die ich nicht kenne. Und ich bin auch angewiesen auf Teile meines Modells, die ich nicht mehr selber schreiben kann. Es gibt eine sogenannte Softwarekrise. Diese ganzen Modelle sind in Fortran geschrieben. Fortran ist eine uralte Sprache, die sich völlig sperrt gegen Objektorientierung, die sich völlig sperrt. Sie ist zwar so pseudo-objektorientiert, aber das ist sehr kritisch zu hinterfragen, und die sich vor allem gegen die Parallelisierung sperrt. Das heißt, es ist ein großer Umbruch im Moment, die ganzen Modelle neu zu schreiben in C++. Und überhaupt diese ganze Einbettung für die Rechnerinfrastruktur ist äußerst komplex. Es gibt aber keine Gelder dafür. Also es muss sich ein Meteorologe in einem Klimamodell damit befassen, damit er das machen kann, weil das BMBF, also in Deutschland, Bundesministerium für Forschung und Bildung, das wird in Österreich wahrscheinlich nicht anders sein, noch nicht erkannt hat, dass Informatik und Mathematik mit dazugehört und dass es auch bezahlt werden muss. Also wenn das nicht ein Klimaforscher macht, macht es keiner. Und so ist die Geschichte, wenn Sie gucken, die ersten Modelle, die sind immer von den Wissenschaftlern selber geschrieben worden, deswegen lieben sie Fortran, weil sie ihre Mathematik fast 1:1 umsetzen können in die Codierung. Aber sie können C++ nicht mehr so leicht beherrschen. Das ist sehr viel komplexer durch die Objektorientierung. Und ältere Wissenschaftler weigern sich strikt dagegen. In den USA wurden die einfach auf die Straße gesetzt. Also die sind da ein bisschen radikaler. Der Nachteil ist, also in Europa sieht man das etwas anders. Man versucht, den Kern der wissenschaftlichen Codierung in Fortran zu belassen und bei den Wissenschaftlern und die ganze Einbettung zu professionalisieren. Das halte ich auch für den richtigeren Weg. In den USA ist das anders. Man delegiert die Codierung, aber man weiß ja nicht, was der Codierer da macht. Also wie viel versteht er von meiner Theorie und wie gut kann er die umsetzen? Und wie kann ich das überhaupt noch nachvollziehen? Das heißt, da wird ein Schritt eingeführt in die Wissenschaft, der ist äußerst bedenklich. Und was man sich in den USA vorstellt, ist so ein Plug-and-Play-Ding. Also ich baue mir mein Modell so mit UML vielleicht ein bisschen zusammen, was ich haben möchte. Und dann kombiniert mir das weiß ich nicht, wird automatisch im Rechenzentrum kombiniert und dann lasse ich meine Experimente laufen. Und das ist natürlich eine Horrorvorstellung für die heutige Generation der Wissenschaftler. In 10 Jahren wird man sich daran gewöhnt haben. Man wird nicht mehr hinterfragen wahrscheinlich, was da drin steht. Dann wird irgendwelche großen Krisen auftreten und dann wird man wieder anfragen, die Codes zu untersuchen und so weiter und so fort. Ein weiterer Trend, also es tut mir leid, dass das so hässlich aussieht, sind diese wahnsinnigen Mengen an Daten. Also das ist eins der Datensilos, da passt 1,5 Petabyte drauf. In Hamburg stehen 8, die sind fast randvoll mit Daten. Da steht nämlich eins der Daten, also es gibt 52 World Data Center. Das World Data Center for Climate steht in Hamburg und da werden eben alle Daten gespeichert, die irgendwas mit Klima zu tun haben, Messdaten wie Simulationsdaten. Und man weiß einfach nicht mehr, es regnet Petabytes von Daten von den Satelliten runter, man weiß nicht mehr, was man mit diesen ganzen Daten anfangen soll. Also ich habe hier noch eine andere völlig verhauene Grafik. Also man geht davon aus, dass das Internet im Moment 8 Petabyte hat. Man geht aber davon aus, dass bis also in ältere Zahlen bis 2006 das ganze digitale Datenuniversum 161 Exabyte hat. Das sind unvorstellbare Mengen an Daten. So ein Klimamodell bei einem Lauf erzeugt schon etliche Petabyte, also Petabytes vielleicht nicht, aber Terabytes. Terabytes ist drunter unter Petabytes. Also das sind ganz gewaltige Mengen von Daten, die man natürlich die Wissenschaft in, also das hat nichts mehr mit Fakten und Aussagen zu tun, die da generiert werden, sondern man muss enorme, also die Fakten und Aussagen sind in Daten aufgelöst. Und wie man damit umgeht und wie man das praktisch noch kontrollieren kann, das ist eine der großen Fragen, die Exabyte ist, ich sehe es hier auch nur schwer, 1 Trillion Bytes. Es müssen neue Begriffe geprägt werden, weil sonst können wir das nicht mehr beschreiben, was da passiert. Also das sind unvorstellbare Mengen natürlich an Daten. Das sieht auch nicht schön aus. Also als Fazit würde ich sagen, dass die Phänomene in Daten aufgelöst werden. Das ist eine Folge der Simulation. Dass auch die Fakten in Daten aufgelöst werden, dass die Daten nicht mehr unterscheidbar sind, sind es in situ, also Messdaten oder in vivo Daten oder in silico Daten, weil eben auch in den Messungen mittlerweile mehr und mehr Software und Modellierung steckt. Aussagen über Zustandsdaten werden getroffen und nicht mehr Aussagen über Fakten. Also wissenschaftstheoretisch ist das eigentlich der interessanteste Punkt, denke ich. Wir haben es natürlich ganz stark mit Extrapolationen, Extatis, um hier mal Husserl zu zitieren, um mal so ein bisschen philosophisch zu werden. Husserl hat in seiner Krisenschrift extrem interessante Gedanken zur Mathematisierung der Lebenswelt, die man durchaus weiterentwickeln könnte in diese Richtung für die Simulationswissenschaft. Und dann, das verschwindet völlig hinter dieser Grafik, man hat es natürlich mit einem völlig vagen Zukunftsbild zu tun. Der Peter Baxter aus Berlin hat den Begriff Futur 2 geprägt. Also wir reden im Klima und in anderen Bereichen immer im Futur 2. Also was ist das Futur 2? Es wird gewesen sein. Also wenn wir heute nichts ändern, wird das in 2001 unser Ende gewesen sein. Und diese Form des Denkens, die Wissenschaft über die Simulation auch in den Alltag reinträgt, ist neu. Also wir wissen jetzt schon, was wir alles falsch machen im Jahr 2100, weil wir dann auch gar nicht mehr existieren werden. Und das sind extrem komplizierte Zeitformen, mit denen wir überhaupt nicht wissen, wie man damit umgehen soll. Also allein die Vorstellung dieses Futur 2 ist einfach, widerspricht jedem Hirn, glaube ich. Das sind die Aussagen, die aus der Klimaforschung dann rauskommen, die Zukunftsbilder, also dieses Spektrum von unterschiedlichen Zukünften. Deswegen habe ich dieses Bild einfach an den Schluss gesetzt. Und die Wahrscheinlichkeiten dieses Spektrums von unterschiedlichen Zukünften in der Presse heißt dann einfach nur Klimaerwärmung um 5 Grad oder so. Und das bringt das natürlich nicht auf den Punkt, wer Partnerhalter durch die Galaxie kennt. Die Berechnung der Zahl 42, also in diesem Stadium ist es dann in etwa. Und natürlich kann man die Welt auch so aussehen lassen in den Klimamodellen. Das war's.